Albert Einstein gibt es ja ganz viele Geschichten, was der angeblich alles gesagt haben soll.
Von Albert Einstein gibt es ja ganz viele Geschichten, was der angeblich gesagt haben soll und gemacht haben soll. Ich glaube, die meisten davon stimmen gar nicht. Aber eine davon ist, dass der war Professor dann und dann ging er mit seiner Mitarbeiterin da über den Hof und sagte, die Prüfung, die sie gerade geschrieben haben, die Physikprüfung, ist das nicht genau die gleiche gewesen, die sie schon vor einem Jahr gestellt haben? Und sagt der Albert Einstein, ja, das stimmt. Dann sagt er, das können Sie doch nicht machen, die gleiche Prüfung doch mal stellen. Dann sagt der Albert Einstein, die Fragen waren gleich wie letztes Jahr, die Antworten sind aber anders. Und das ist so ein bisschen wie beim Predigen. Das Gute ist, also weil das so ist, dass die Antworten manchmal anders sind, kann man eine Predigt, die man vor langer Zeit schon mal gehalten hat, einfach nochmal halten. Weil was das für Antworten im Leben dann bedeutet, das ist nochmal ganz anders vielleicht jetzt, als es vor 8 Jahren war. Ja? Und so gibt es heute eine Predigt, die gab es vor 8 Jahren schon mal. Das sind auch so Basics, die man schon kennt, aber trotzdem haben sich vielleicht unsere Antworten ein bisschen geändert auf das, was wir hören. Und deswegen, falls ihr das schon kennt, dann seht es mir nach. Und das ist 8 Jahre her, man sagt ja immer, der Segen des Predigers ist die Vergesslichkeit der Zuhörer. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht schlimm. Die, die sich noch daran erinnern können, dann muss die Predigt das so gut gewesen sein, dass ihr euch immer noch daran erinnern könnt, dann kann man die auch gerne ein zweites Mal. Oder die war so schlecht, ne? Dass man sich immer noch daran erinnert, aber hoffen wir mal nicht. Wir haben ja 4 Söhne zu Hause und man kann eigentlich fast jeden davon raussuchen. Der hatte in seinem Leben mal so eine Phase, jetzt gerade ist es so am ehesten unser fast 4-Jähriger, wo in regelmäßigen Abständen sowas passiert. Ich interpretiere das immer als Testosteronschub, dass die irgendwie so ziemlich aufgedreht sind und dann gehen die einfach rum und hauen einfach mal jemand anders. Ne? Den anderen Bruder, der wird einfach mal in den Rücken mit irgendeinem Stock, den sie gerade in der Hand haben, einfach mal in den Rücken gehauen. Und der fängt an zu weinen und der 4-Jährige oder 3-Jährige weiß sofort in dem Moment, oh, das war nicht gut. Der weiß eigentlich, das war nicht gut, was ich gerade gemacht habe. Ne? Und das tut ihm gleich leid. Und trotzdem macht das. Ne? Also der weiß genau, der kann das aber nicht steuern. Der hat das irgendwie, hat er sich selbst nicht im Griff in dem Moment. Vielleicht kennt ihr sowas Ähnliches aus, vielleicht sind es nur unsere Kinder. Aber bei uns Älteren verwechselt sich das dann zum Glück ein bisschen. Wir machen sowas meistens nicht. Mein Bruder hat, glaube ich, schon lange nichts mehr. Mein kleiner Bruder von mir abbekommen. So. Man hat sich einfach besser im Griff dann. Trotzdem gibt es so Situationen, wo es uns ein bisschen ähnlich geht. Wo wir wissen, irgendwas läuft nicht so ganz richtig. Irgendwas läuft schief in meinem Leben. Aber ich schaffe nicht, das zu ändern. Ich tue nicht das, was ich eigentlich tun will. Ja, und das ist eigentlich wirklich verrückt. Manchmal tue ich nicht mal das, was für mich gut wäre. Also rein egoistisch, wenn ich nur egoistisch wäre, dann wüsste ich, das wäre jetzt das Beste für mich, wenn ich das mache, und ich mache es trotzdem nicht. Und das ist eigentlich verrückt. Aber irgendwas ist in uns faul, dass wir das, was wir wollen manchmal, das, was gut für uns ist, dass wir das nicht machen. Das hat mal jemand so beschrieben, da kommen wir jetzt zur ersten Folie. Vor langer Zeit hat da mal jemand das so beschrieben. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es trotzdem nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Manche haben das bestimmt schon erkannt, ja, das ist schon 2000 Jahre alt und da schreibt Paulus das im Brief an die Christen in Rom, in Kapitel 7. Ja, und dann fasst er das so zusammen, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und das klingt ein bisschen dramatisch bei Paulus, aber ich denke so, Momente haben wir vielleicht, wo wir das auch so ein bisschen so empfinden, das ist, wo man so sagt, eigentlich... Ja, eigentlich hatte ich hohe Ziele und ich weiß, was richtig ist, aber irgendwie bringe ich es nicht. Ich schaffe das nicht. Das ist ganz klassisch bei Neujahrsvorsätzen so. Ja, ich will weniger essen, ich weiß, es ist eigentlich besser und ich höre nach 3 Stücken Schokolade auf, aber dann lächelt die mich doch an, die Schokolade der Abend ist lang. Und ich weiß, es ist gut für meinen Körper, Sport zu treiben, ja, und ein paar Übungen ab und zu mal wenigstens zu machen. Aber heute noch nicht, morgen fange ich an. Und ich will den Fernseher, das Handy will ich rechtzeitig ausschalten und zur Seite legen am Abend. Und dann surfe ich doch irgendwo rum auf irgendwelchen Seiten. Spät abends, manches, das will ich mir eigentlich, weiß ich, das will ich gar nicht mehr angucken und doch komme ich dahin. Und andersrum ist es dann genauso auch, wenn wir anderen Menschen begegnen, geliebte Menschen um uns herum sind, Nachbarn, Kollegen, die Mutter zu Hause. Da gibt es so Momente, wir wollen nicht mehr explodieren zu Hause. Ja? Ich kenne die Macken meines Mannes. Man sagt immer, das ist ganz schlimm, wenn die Klobrille nicht runtergemacht wird, ja, oder der Deckel nicht drauf gemacht wird. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich da nicht mehr ausdicke, aber dann bin ich so gestresst und dann reg ich mich wieder auf. Der vielleicht beste Erziehungsgrundsatz, den ich mal gehört habe, also wirklich, der, glaube ich, fast alle Probleme zu Hause löst, ist never freak out. Immer ruhig bleiben. Ja, immer ruhig bleiben. Das ist wirklich ein guter Tipp und das macht einen riesen Unterschied. Das große Problem ist, das funktioniert nicht. Das funktioniert leider nicht, ja? Ich will nicht über Leute reden, ich will mich nicht aufregen über bestimmte Themen, die es so gibt. Und dann kommt es doch wieder das Thema, ja, Corona ist bei uns das lange Thema in den letzten Jahren gewesen. Ich weiß, ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen. Ich weiß, Gott ist eigentlich da. Ich kann ihm vertrauen, dass egal, ob es Krankheit gibt, kein Geld gibt, keine Mitarbeiter gibt, ich weiß, mein Wert ist nicht von der Meinung anderer abhängig. Und trotzdem schaffe ich das nicht so ganz so zu leben. Ja, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Manchmal auch was Gutes zu tun. Ja, ich weiß, ich muss meine Oma mal wieder anrufen, die Nachbarin besuchen. Und ich will ja wirklich beten, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Und man kann diese Liste ewig weiter fortführen. Ich tue nicht das, was ich will. Und ich tue nicht mal das, was gut für mich ist. Und das hat nichts damit zu tun, ja, ob man irgendwie christlich ist, ob man Jesus nachfolgt. Ich glaube, das geht uns allen mal so, dass wir das erleben. Wo sind so diese ein, zwei Punkte, wo du sagst, ja, da scheitere ich immer wieder dran an meinen Zielen und meinen Vorsätzen. Ich meine es gut, aber ich habe nicht die Zeit, ich schaffe es nicht. Und da sind wir irgendwie unfrei, ne? Wir sind irgendwie gefangen. Genau davon erzählt Paulus hier. Und die gute Nachricht ist, aber Paulus erzählt da noch ein bisschen mehr. Aber er gibt auch noch eine Erklärung dafür, ab, warum das denn so ist. Und auch ein bisschen eine Lösung, wie man vielleicht da rauskommen kann. Das finden wir im Römerbrief. Der ist nicht so ganz leicht geschrieben. Bei Kapitel 4 bis 8 geht das so die ganze Zeit um dieses Thema. Und manchmal wünscht man sich, er hätte das ein bisschen geradliniger, mundgerechter aufgeschrieben. Manchmal springt er ein bisschen hin und her. Also das, was wir uns heute anschauen, ist manchmal ein bisschen theologisch. Aber gleichzeitig ist es sehr lebensnah, weil es genau um diese Situation geht. Es geht genau um diese Situation. Ich kriege nicht das hin, was ich eigentlich machen will. Und die Lösung, die ist eigentlich auch klar, die kennen wir, ja? Man braucht Disziplin. Man muss sich einfach zusammenhaben, ja? Man muss einfach diszipliniert dran arbeiten und sich anstrengen, Sucht und Ordnung, und dann wird das schon werden. Und manche Leute, habe ich gesagt, die schaffen das wirklich. Die sind super diszipliniert, die sind zielgerichtet, die schaffen das, was sie wollen. So viel aber vorweg, das ist nicht das, was Paulus hier als Lösung gibt. Und zumindest bei mir ist es so, dass ich mit dieser Disziplin nicht so ganz hinkomme. Ja, also es ist vielleicht eine Predigt für die, die nicht ganz so diszipliniert sind. Was Paulus hier angeht, ist, dass er sagt, es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen Grund dafür, warum wir das nicht schaffen, was wir eigentlich wollen. Und wir müssen uns diesen Grund anschauen. Wenn wir einen Platten am Auto haben, ja, dann können wir am Motor rumreparieren, so viel wir wollen, auch ganz diszipliniert am Motor rumreparieren. Trotzdem werden wir das Problem wahrscheinlich nicht lösen, weil wir an der falschen Stelle dran arbeiten. Also wir haben das hier abgelesen. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handelt doch nicht mehr ich selbst. Ja, also da kommt es jetzt, dass er sagt, das kann doch nicht sein. Ich will was machen und trotzdem mache ich es nicht. Da ist was an, jemand anders, der in mir wirkt. Dann handle nicht mehr ich selbst, sondern, jetzt kommt's, der Grund ist die Sünde, die in mir wohnt. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde. Und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Und der Grund für unser Scheitern ist die Sünde. Und wenn man schon mal im Gottesdienst war, dann ist jetzt klar, ne? Ach ja, Sünde, die alte Geschichte, das kenne ich schon. Einleitung klang noch so wie mal wirklich ein praktisches Problem und jetzt geht es wieder um die Sünde. Sünde, das kennen wir, ja, wir haben schon alle viel falsch gemacht. Es gibt ja diese klaren Sünden, jemand hat mal jemanden ermordet, richtig fies betrogen und andere waren nicht klein, nicht so ganz ehrlich, ein bisschen egoistisch, habgierig, rücksichtslos, respektlos. Alle haben irgendwie versagt mal und christlich nennt man das eben Sünde. Sünde ist, wenn wir das Verbotene gemacht haben und jetzt können wir nicht zum heiligen Gott kommen. Aber Jesus ist gestorben, er hat die Strafe der Sünde auf sich genommen und jetzt können wir frei von der Sünde sein und nach dem Tod kommen wir in den Himmel. So ist es richtig, ne? Aber was hilft uns das? Ja, was hilft uns das in unserem Alltag, wenn wir in diesen Situationen sind? Ist das nur ein theoretisches Konzept? Paulus schreibt das gerade hier in diesem Zusammenhang, schreibt er über die Sünde, also es geht nicht um irgendwas Theologisches, ja, damit die Theologen genug zur Arbeit haben, das möglichst kompliziert machen, sondern es geht um diese Frage, was ist so dieser Schlüssel, dass wir zu so einer Freiheit kommen, dass wir das machen, was wir auch wirklich wollen, was wirklich gut für uns ist. Und wenn man das so als Sünde nur so als Theorie abhakt, dann haben wir wahrscheinlich eine falsche Vorstellung davon, was Sünde ist. Also schaut euch das nochmal an, was wir hier gerade gelesen haben. Ja, hier geht es nicht um irgendwie die Fehler, die wir gemacht haben, dass wir irgendwie was Falsches getan haben, sondern hier heißt es, wenn ich das tue, was ich gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ja, ich stehe unter diesem Gesetz der Sünde. Mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Die Sünde handelt in mir. Das ist nicht meine falsche Tat, sondern das ist, was in mir handelt. Und das ist vielleicht ein paar Punkte, ein paar wichtige Punkte, die wir über die Sünde mitnehmen können. Sünde ist nicht in erster Linie unser Fehler, unsere falsche, schlechte Tat, die wir gemacht haben. Sondern Paulus erklärt es da. Und er beginnt ganz am Anfang bei Adam. Da ist dieses Geheimnis. Kommt kein Hase rausgesprungen. Das Ganze ist spektakulär. Er fängt bei Adam an. Adam wurde geschaffen und lebte hier in der Welt. Ja? Wurde in die Welt eingesetzt. Und alles war gut. Aber Adam, der konnte Gott nicht so ganz vertrauen, der wollte doch sein eigenes machen. Und da erklärt Paulus dann und in diesem Römerbrief, dann kam die Sünde in die Welt. Das kam in die Welt und es öffnete sich wie eine Schleuse. Ja, und dann floss die Sünde in die Welt. Und seitdem umgibt die Sünde alles. Die Menschen versuchen noch ein bisschen drauf rumzuschwimmen irgendwie. Aber die Sünde durchdrängt einfach, ihr Wesen durchdrängt die ganze Welt. Diese Macht der Sünde. Und der lebt da drin. Der Adam. Ja, schwimmt so ein bisschen, ne? Also hier sitzt da drin. In 1. Johannes heißt es, Sünde ist dem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Ja, Sünde ist diese grundsätzliche Trennung von Gott, dieses Nichtleben mit Gott. Und hier schreibt Paulus dann, durch einen einzigen Menschen, den Adam, hielt die Sünde Einzug in der Welt und durch die Sünde der Tod. Also die Schleuse ist geöffnet und der Adam lebt in dieser Sünde einfach drin und kann sich gar nicht dagegen wehren. Also durch diese Entscheidung von Adam kam diese Macht in die Welt und das klingt hier schon wirklich so, es ist wie eine Person, die handelt in uns. Ja? Das ist nicht einfach nur irgendwie die Tat, es ist eine Macht, die in uns handelt. Und nicht nur Adam ist von dieser Sünde umgeben, ja? Sondern seitdem alle Menschen. Ja? Da heißt es, auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Also schon damals, als es noch gar keine Regeln gab, die man übertreten konnte, war die Sünde schon da. Ja, man konnte gar nicht eine falsche Tat machen, trotzdem war die Sünde schon da, weil die Sünde diese Trennung von Gott ist, dieses Leben ohne Gott. Der Tod, bereits in der Zeit von Adam bis Mose, herrschte er über die Menschen, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten, so wie Adam, heißt es dann hier. Und so ist jeder neugeborene Mensch dieser Sünde ausgesetzt. Ja, und dann sind das auch die Menschen, die wir so kennen. Ja, da gibt es hier zum Beispiel, muss ich mal umgucken, Bei manchen sieht man das sofort. Oder wenn man so die kennt, so als junge Menschen auch kennt, da weiß man das sofort. Ne? Jetzt kenne ich hier nicht so viele, so ganz jung. Koshi, der sieht so aus, als war bestimmt auch mal so einer, der wirklich Sünder war. Ja, so sieht er aus einfach. Also wir wissen, Koshi ist eigentlich ganz lieb, aber auch bei Koshi ist es so. Ja? Ist auch in der Sünde geboren. Zum Glück gibt es noch jemand anders und das ist unser neuer Pastor, der Rainer. Der ist nämlich so einer, ja, den haben wir wirklich aufs Strengste geprüft, als der hier war, ja, und haben gefragt, also der schien wirklich in Ordnung zu sein und immer anständig gewesen zu sein. Aber mal sehen, also können wir ihn nochmal fragen, wenn er in 2 Wochen da ist, ja. Die Bibel sagt hier, auch der Rainer ist auch in Sünde geboren, leider. Ja, auch der ist völlig durchdreht von der Sünde. Und das sind selbst die hier auf Platz 37, die ganz brav eigentlich immer war, auch die ist in Sünde geboren. Und Paulus sagt deswegen hier, ja, darum stehe ich unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Also sogar Paulus, der Superheld eigentlich, sagt das. Wir können nichts dagegen tun und deswegen scheitert auch unsere Anstrengung. Ja, weil wir sind ja im Wasser drin. Wir sind im Wasser drin und wir können uns anstrengen, trotzdem durchdrängt uns die Sünde einfach. Und das ist hier dieser erste Punkt, wir alle sind von der Sünde beherrscht. Und das ist der Grund für unsere Ausgangsfrage, ja, für unsere Unfreiheit. Die Macht der Sünde, diese Trennung von Gott ist in uns. Und je nachdem, ob man Christ ist oder nicht, hält man das jetzt für eine plausible Begründung, ja, oder ob man Gott vertraut, ob man dem, was in der Bibel steht, vertraut, hält man das für eine plausible Begründung. Trotzdem, die Konsequenz erleben wir alle, ja, dass wir in dieser Situation sind, wo wir nicht das tun, was wir eigentlich wollen. Und da sagt Paulus jetzt, den Punkt überspringe ich kurz mal mit dem Tod, da sagt Paulus jetzt eben, ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreien kann? Wird es ein Happy End geben hier? Und dann sagt er, doch, zum Glück, ja. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gibt eine Erlösung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist die grundlegende Botschaft der Bibel. Die gute Nachricht, ja, wir sind von der Sünde umgeben. Wir können sie nicht aus eigener Kraft überwinden. Aber dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Herrschaft der Sünde beendet. Ja. Er machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess, heißt es dann Römer Vers 3. Das finde ich eine coole Formulierung. Ja. Die Sünde ist quasi schon verurteilt. Die ist schon rechtskräftig verurteilt. Und es ist schon geklärt, dass die Sünde nicht mehr die Macht über uns hat. Ja, man kann sagen, die wird entfernt aus uns. Ja, wir werden rausgeholt aus dieser Sünde und stehen jetzt hier draußen. Das Kreuz, an dem Jesus starb, das ist der entscheidende Ort. Ja, und deshalb ist das unser Symbol überhaupt, dass wir sagen, da wurde die Sünde entwaffnet. Sie hat nicht mehr die Macht, sie hat nicht mehr das letzte Wort. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Durch Christus am Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wir können also sagen, Sünde, du bist nicht mehr mein Chef. Du bist nicht der Chef, der mich durchdrängt, sondern ich kann hier frei sein. Gott befreit uns nicht, damit wir irgendwie nach dem Tod in dem Himmel sind, ja, dass da unsere Sünden dafür vergeben wurden, sondern es geht darum, dass wir heute schon ein freies Leben haben. Wir können wirklich sagen, Sünde, du bist nicht mehr mein Chef. Und jetzt gibt es ein Problem. Jetzt gibt es nämlich ein paar schlaue Leute, die sagen jetzt, ja, das klingt wieder sehr schön, das klingt sehr gut nach der bekannten Botschaft, aber warum habe ich denn noch dieses Problem? Ja, warum bin ich denn nicht wirklich befreit? Warum kriege ich es denn nicht hin, wenn ich morgen wieder Sport machen will? Und Paulus selbst schreibt ja hier auch, ich kriege es selber nicht hin. Nachdem er diese ganze Geschichte erzählt hat, dass wir befreit sind von der Sünde, sagt er, ich kriege es selber nicht hin. Wie kann denn das sein? Paulus verwendet ein Bild dann hier auch. Ich werde das nicht näher ausführen jetzt, das könnt ihr gerne dann nochmal nach. Er spricht von einer Ehe. Er spricht, das ist ein bisschen wie verheiratet sein mit der Sünde. Und da gibt es vielleicht auch die Situation, jemand ist mit einem schrecklichen Mann verheiratet und es geht wirklich gar nicht. Man ist getrennt dann wieder von diesem Mann, man ist geschieden. Man lebt nicht mehr mit diesem Mann. Und der hat kein Anrecht mehr zu kommen, der hat kein Anrecht mehr, in die Wohnung zu kommen, zu den Kindern zu kommen. Das wurde vielleicht gerichtlich verboten. Aber der kommt vielleicht trotzdem und klingelt an der Tür. Und klingelt noch da und sagt, ah, ist doch alles nicht so gemeint und so weiter. Ja, und ein anderes Bild, das ich noch irgendwie einprägsamer finde, ist das Bild von so einer Auslandsadoption vielleicht im Extremfall. Ja, ist in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so verbreitet, noch mehr in den USA. Dass ein Kind ist, das aufwächst vielleicht irgendwo in Bangladesch im Kinderheim, ja, unter schlimmen Bedingungen, es gibt zu viele Kinder für zu wenig Platz, zu wenig Essen, strenge Erzieher, die ein strenges Regiment führen, und dann wird das Kind adoptiert. Und zum Beispiel kommt nach Deutschland in eine Familie. Unabhängig davon jetzt, ob das gut ist, wie das funktioniert und so weiter, darum geht es nicht, einfach um dieses Bild. Das Kind kommt in die deutsche Familie und manchmal erzählen die Eltern dann sogar, dass das Kind kommt an den Tisch, es gibt mehr als genug zu essen, jedes Mal gibt es Essen, aber das Kind nimmt sich heimlich noch Essen mit und versteckt es bei sich im Zimmer. Weil es einfach so gewohnt ist, es gibt nicht genug zu essen und ich muss sehen, wo ich bleibe. Eigentlich ist das Kind befreit aus dieser Situation, aber irgendwie ist man doch noch so feucht. Ja, man ist noch ziemlich feucht, wenn man aus dem Wasser rauskommt. Und das sagt Paulus hier. Er sagt hier, auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist gegeben hat, Gott lebt schon in uns, wir seufzen doch innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Ja, wir machen noch so ein paar Schwimmbewegungen. Irgendwie sind wir es noch gewohnt, in dieser Sünde zu leben, weil das, so sind wir geboren. Und die Regel, wie man das aber dann vielleicht umsetzen kann, wirklich diese Freiheit leben kann, die ist gar nicht so kompliziert. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Ganz einfach, ja? Und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Stellt euch nicht mehr zur Verfügung. Sagt, Sünde, du bist nicht mehr mein Chef. Ich gehöre nicht mehr dir. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Und das ist der Trick, den wir auch anwenden können. Ja, zu sagen, Sünde, du bist nicht mehr mein Chef. Was machen wir, wenn wir merken, eigentlich will ich was machen, aber ich schaffe es nicht so richtig. Eigentlich wäre es gut. Sag einfach in dem entscheidenden Moment, Sünde, du bist nicht mein Chef. Wenn du merkst, dass dich alles ankotzt, ja, wenn vieles schief läuft und dann begegnest du jemandem, du willst ihn jetzt mit einer richtigen miesen Stimmung anfahren, ja, dann sag, Sünde, du bist nicht mein Chef. Wenn du vorm Computer sitzt, die Webseite lädt gerade, du willst eigentlich gar nicht mehr dran sitzen und eigentlich sollte dir auch niemand über die Schulter gucken jetzt, dann sage, Sünde, du bist nicht mehr mein Chef, von dir lasse ich mich nicht beherrschen. Wenn du im Streit kurz davor bist, richtig auszuflippen, dann ist das schwer wahrscheinlich, daran zu denken. Da braucht man ein bisschen Training vielleicht, aber dann halte kurz in und sag, Sünde, du bist nicht mehr mein Chef. Und danach kann man ruhig weitermachen mit dem, was man machen wollte. Aber halt kurz vorher inne und sag, Sünde, du bist nicht mein Chef. Ich glaube, die Versuchung wird nicht wirklich leichter dadurch. Ja, die Sünde, die will mich immer noch genauso. Die will mich immer noch genauso packen. Diese Macht ist immer noch am Werken. Aber wir stellen uns dann immer wieder neu diese eigentliche Frage, dem eigentlichen Konflikt, den es gibt. Es geht nicht um diese Tat, die ich mache, es geht nicht um diese eine schlechte Tat, sondern es geht darum, wer ist mein Chef? Wer ist eigentlich derjenige, der mich bestimmt? Und ich mache mir bewusst in diesem Moment, wer ist das eigentlich, der mich jetzt zieht, der mich zu dieser Tat hinzieht? Will ich mit Gott als neuem Chef leben oder ist die Sünde noch weiter mein Chef? Und ich glaube, womit wir uns identifizieren, das wird gewinnen. Wenn ihr zurückdenkt so an die Situation, wo ihr das kennt, wenn ich das Gefühl habe, ich darf das jetzt nicht machen, weil es ist eigentlich verboten. Eigentlich will ich es, aber es ist verboten und ich sollte es nicht machen, dann ist es ganz schwer. Ja, wenn ich aber weiß, dass es, ich gehöre zu Gott, wenn das nicht nur ein Spielverderber ist, sondern wenn ich gemeinsam mit Gott gegen diese Macht kämpfe, dann ist es sehr viel einfacher. Die Seite, auf die wir uns stellen, die wird unser Handeln bestimmen. Und es geht auch nicht um die eine Situation, es geht darum, auf welcher Seite stehen wir. Und was immer der Bereich ist in deinem Leben, wo du so herausgefordert bist, wo die Sünde dich wieder packen will und reinziehen will, dann stell dich dagegen und sag: Sünde, du bist nicht mein Chef. Stellt euch nicht der Sünde zur Verfügung. Und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Und dann sagt Paulus: Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Und das ist ein Versprechen hier. Gutes Versprechen. Ja, wir sollen in keinem Bereich unseres Lebens, ja, also wirklich in allen Bereichen, sollen wir sagen: Sünde, du bist nicht mehr mein Chef. Und manchmal ist es bei uns schon noch so, wir halten noch so eine Hand rein oder so, ja, ins Wasser. Weil in bestimmte Lebensbereiche, da wollen wir eigentlich noch unseres machen. Sei es unsere Freizeit, die gehört dann am Ende doch auch uns, oder unser Geld, unsere Zeit, die wir investieren. Und wir wissen, was passiert, wenn man so als Schwamm so eine Hand reinhält. Ja? Dann irgendwann wird man mehr und mehr vollgesaugt von der Sünde wieder. Und Gott sagt hier: Wenn wir uns nicht mehr zur Verfügung stellen, dann wird die Sünde nicht mehr die Macht in euch ausüben. Sie wird nicht mehr die Macht haben. Sie wird es noch versuchen, aber sie wird nicht mehr die Macht haben. Und wir nicht mehr in der Lage sein, unser Leben zu bestimmen. Und das ist ein Versprechen. Ich glaube, das lohnt sich auszuprobieren, ob das funktioniert. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Mich begleitet das so die letzten Jahre, seit 2014, immer wieder mal. Gibt es Phasen, wo ich das vergesse, aber das macht einen Unterschied. Nicht, dass ich ständig gewinne gegen die Sünde, ja, nicht, dass die nicht mehr da ist, nicht, dass ich mich schon noch manchmal ein bisschen feucht fühle hier als Schwamm. Aber es macht einen Unterschied, weil es mich immer wieder zu diesem Punkt führt, wo ich sage: Mit wem ich frage? Mit wem identifiziere ich mich? Was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Und ich habe noch das Vertrauen, dass ich zu diesem Punkt komme, wo ich wirklich erlebe, dass die Sünde ihre Macht nicht mehr ausüben kann. Lohnt sich auszuprobieren. Ich lade euch ein dazu. Und der eigentlich spannende Punkt ist ja: Was ist denn dann? Ne? Was kommt dann, wenn ich diese Sünde rausgedrückt habe, ja, wenn ich nicht mehr im Wasser lebe, wie sieht denn das Leben dann aus? Und das ist auch ein Thema für sich. Ja, da könnt ihr die Predigt von 2014 nochmal nachgucken auf unserer Webseite, die ist da sogar noch drauf. Ja. Muss ich mir selber nochmal anhören, ich weiß selber gar nicht mehr genau, was dann alles noch kam. Paulus führt das dann hier noch weiter aus und sagt: Wie sieht denn dann das Leben aus? Was kommt denn stattdessen dann in dein Leben, wenn die Sünde nicht mehr da ist? Das ist vielleicht der eigentlich spannende Punkt. Aber für heute zwei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Das eine ist, gerade wenn ihr dann noch ein bisschen mehr erfahren wollt, nochmal nachlesen wollt, dann lest diese Bibelstellen. Römer 5 bis 8, wie gesagt, ein bisschen kompliziert, aber vielleicht mit diesem Einstieg kriegt man das hin. Dann Galater 5 und Kolosser 2, Vers 13 bis 3, Vers 16. Da geht es genau um dieses Thema. Wie werden wir diese Sünde in unserem Leben los? Was ist die Sünde in unserem Leben? Und das zweite ist, nehmt diesen Satz mit: Sünde ist nicht mein Chef, du bist nicht mein Chef. Ich gehöre nicht mehr der Sünde. Sag das jedes Mal, wenn du herausgefordert bist. Ob vor dem Essen, vor der Wut, vor den Versuchungen, die im Leben sind, vor der Undankbarkeit oder was auch immer. Sünde, du bist nicht mehr mein Chef.